Ja, das Stichwort Gericht hat uns schon ins heutige Thema mit hineingenommen. Das Gericht über dieses unsagbare Böse und dazu auch die Lesung Joel 4. Joel 4, im Prinzip ist der ganze Abschnitt. Wir lesen die Verse 1 und 2 und dann 11 bis 17. Joel 4, 1 bis 2 und 11 bis 17. Denn siehe, so sagt der Herr durch seinen Propheten Joel, in jenen Tagen und zu jener Zeit, ist immer eine Formulierung fürs Ende, kurz vor der Wiederkunft des Herrn, Tag des Herrn. Wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen, und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Und weiter ab Vers 11. Eilt und kommt herbei, all ihr Heidenvölker, ringsum und versammelt euch. Dorthin führe, o Herr, deine Helden hinab. Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Wir werden dem im Grunde inhaltlich nachher noch in der Predigt begegnen. Thema, der Herr hält grausige Ernte. Auch die Gestirne, Sonne, Mond und Sterne mögen gar nicht hinsehen, verlieren ihren Schein bei diesem schrecklichen Gericht, das der Herr über die Bosheit bringt. Vers 16, und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Aber der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg Jerusalem. Auf meinem heiligen Berg Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde, solche nämlich die fremd vor Gott sind, zu Gott, die ihn nicht kennen, sollen es nicht mehr betreten. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Herr, wir danken dir, dass wir auch heute wieder unter deinem Wort zusammenkommen dürfen, dass du zu uns redest und dass du auch heute dein Wort gebrauchen mögest, dass doch noch etliche umkehren, weg von den Wegen des Bösen und alle Wege ohne dich, auch wenn sie menschlich so harmlos, schön und gut sein mögen, wie es den Menschen ohne dich eben deucht, so sind doch alle Wege ohne dich Wege des Bösen, Wege der Auflehnung gegen dich. Mach du das auch jedem in aller Deutlichkeit klar und dass sich doch noch etliche dir zuwenden in diesen Tagen, wo noch Umkehr möglich ist, und gebrauche auch dein Wort heute. Und dass uns dieses ernste Wort vom Gericht zugleich aber nicht nur ein klarer Ruf zur Umkehr wird, sondern auch zur Ermutigung, dass wir, die wir zu dir gehören, nicht mehr unter diesem Gericht stehen. Auch wenn wir von mancher Sünde da und dort immer wieder noch heimgesucht werden, es doch unters Kreuz bringen dürfen vor dich und wissen dürfen, durch dein Blut ist unsere Sünde weggewaschen. Du hast für uns das Gericht getragen. Dass es uns zugleich auch stärkt in der Freude des Heils in dir und mit dir. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Nehmt gerne wieder Platz und wir hören als Predigttext heute den dritten Abschnitt von Offenbarung 14, die Verse 14 bis 20. Offenbarung 14, 14 bis 20 zum Thema, der Herr hält grausige Ernte. Und ich sah, schreibt der Apostel Johannes, und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel, wörtlich einen goldenen Siegeskranz auf dem Haupt. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Zeit des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer, und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Auf die drei Engel des vorhergehenden Abschnitts, was wir schon angeschaut haben beim letzten Mal, Verse 6 bis 13, folgen weitere drei Engel. Drei ist ja die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Und ich denke, es ist hier kein Zufall, dass hier mehrfach jeweils drei Engel in Gruppen miteinander auftreten. Der göttliche Heilsplan wird zur Vollendung gebracht. Und dazu gehört auch Gottes Gericht über das Böse auf dieser Erde. Es gibt nicht nur ein Gericht im Himmel vor dem weißen Thron, von dem die Offenbarung später berichtet. Es gibt auch ein Gericht auf dieser Erde. Und ich hatte damals auch im Zusammenhang der Reihe zur Erfüllung biblischer Prophetie darauf hingewiesen. Gott, der diese Erde geschaffen hat mit allem, was drauf ist, der lässt sich's von Satan doch nicht nehmen, auch diese Schöpfung, diese Erde zu dem Ziel zu bringen, zu dem er sie geschaffen hat. Er lässt sich doch vom Bösen, vom Teufel nicht sein Werk dauerhaft endgültig zunichte machen. Und deshalb muss auch dieses Gericht hier auf dieser Erde wieder zur Rechtbringung der Zustände und Umstände auf dieser Erde, zur Reinigung dieser Erde vom Bösen stattfinden. Auch dass Gott wieder zurechtbringt, was durch Satan und seine Vasallen durcheinander gebracht und verwüstet wurde. Auch für diese Erde mit der ganzen Schöpfung gilt, was Gott angefangen hat, das wird er auch zum Ziel führen und vollenden. Und dazu sehen wir nun diesen Abschnitt, der das vorausgreifend berichtet. Die tatsächliche Umsetzung kommt dann noch in den späteren Kapiteln ab 16. Zunächst sehen wir wohl am selben Firmament, wir hatten ja am Zenit des Himmels, des Firmaments, letzten Sonntag den Engel gesehen, der das ewige Evangelium verkündigt, an diesem selben Firmament wohl, an dem Johannes gerade die anderen drei Engel gesehen hat, sieht Johannes nun eine weiße Wolke. Die Wolke symbolisiert mit ihrem Weiß die Reinheit und Herrlichkeit dessen, der auf ihr sitzt. Und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Diesem Weiß waren wir schon im ersten Kapitel der Offenbarung begegnet, ebenfalls bei dem, der einem Sohn des Menschen glich, Offenbarung 1,13. Da sieht Johannes diesen Menschensohn inmitten der sieben goldenen Leuchter. Und weiß sind dort sein Haupt und seine Haare, wie weiße Wolle, wie Schnee, sagt dort Vers 14. Und wir hatten damals, das ist schon gut ein Jahr her, festgestellt, exakt so wird in Daniel 7, Vers 9 Gott Jahwe beschrieben. Dort, Daniel 7, Vers 9 lesen wir, ich schaute, schreibt Daniel, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Das ist eindeutig Gott Jahwe, der Vater. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder brennendes Feuer. Das Weiß betont die Würde und Herrlichkeit. zugleich auch das Alter, die Ewigkeit dessen, der da steht. Jesus, der Menschensohn, verschmilzt in diesen ganzen Versen in der gemeinsamen Sicht mit dem Vater, dem Alten, dem Hochbetagten, dem Ewigen. Und genauso sehen wir Jesus jetzt hier, Wiederkommen, Offenbarung 14, auf einer weißen Wolke. Der Zusammenhang mit Daniel 7 und Kapitel 14, unserem Abschnitt, ist offenkundig, denn auch in Daniel 7 erscheint dann in Vers 13 der Menschensohn. Das ist die Stelle des Alten Testaments, auf die sich die ganze neutestamentliche Rede vom Menschensohn ja bezieht. Und siehe, es kam einer mitten Wolken des Himmels, also genau unser Bild, unser Vorgang, gleich einem Sohn des Menschen, und Vers 14 in Daniel 7, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Der Menschensohn kommt in göttlicher Herrlichkeit und Macht und Autorität, um das Böse zu richten und die Herrschaft auf dieser Erde anzutreten. Das sieht Daniel Kapitel 7, das sieht Johannes Offenbarung 14. Entspricht sich exakt. Der Menschensohn kommt, um das Tier zu töten, auch den übrigen Tiere ihre Herrschaft zu nehmen, tritt nun selbst die Herrschaft über die Völker an. Weil er diesmal nicht als Gottesknecht kommt, der sein Leben lässt für die vielen, wie damals am Kreuz, sondern jetzt kommt er als Sieger, der die Herrschaft antritt, deshalb hat er auf seinem Haupt einen goldenen Siegerskranz. Ganz wichtig, jetzt kommt der wirkliche Sieger. In Offenbarung 6, Vers 2 waren wir schon dem Scheinsieger begegnet, dem ersten apokalyptischen Reiter auf dem weißen Pferd. Der bekam auch einen Siegeskranz und zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Er äfft mit der weißen Farbe seines Pferdes und der Siegeskrone den noch kommenden Messias an, der Pseudo- und Antichristus, der Scheinsieger, der da kommt. Jetzt aber kommt der echte Sieger, Jesus. Und er hat in seiner Hand eine scharfe Sichel, denn er muss für seine Herrschaft den Boden bereiten und erst einmal gründlich aufräumen. Dazu wird die Erde abgeerntet. Spannend, die Verse 15 bis 20 beschreiben jetzt zwei solche Erntevorgänge. Und die Frage dabei ist, beschreiben beide letztlich dieselbe Ernte in zwei verschiedenen Bildern? Oder handelt es sich bei der ersten Ernte um eine Ernte zum Heil und bei der zweiten um eine Ernte zum Gericht? Dem werden wir nachher gleich weiter nachdenken. Festhalten können wir sofort, beide Ernten betreffen denselben Zielort, die Erde. In beiden Fällen geht es um die Erde, sie wird abgeerntet. Im ersten Fall im Bild einer Getreideernte, im zweiten im Bild der Weinlese. Zunächst kommt ein weiterer Engel aus dem Tempel, also aus dem himmlischen Heiligtum hervor. Der ruft dem Menschensohn zu, der auf dieser weißen Wolke sitzt, mit lauter Stimme, sende deine Sichel und ernte. Ich dachte, es ist interessant, auch hier wartet der Menschensohn noch auf die Anweisung des Vaters. Er handelt nicht eigenmächtig. Er kommt in der Wolke des Himmels und wartet, bis durch diesen weiteren Engel der Auftrag Gottes explizit erteilt wird. Der Engel überbringt ihm diesen Auftrag mit der Begründung, denn die Stunde des Erntens ist gekommen. Teil der Handschriften hat für dich, macht ihm Unterschied, macht aber keinen Unterschied. Unzweifelhaft ist es seine Sichel, um die es geht. Der auf der Wolke sitzt, lässt nun die Erde abernten. Vers 16, warf seine Sichel auf die Erde. Zwei Stichworte sind im Weiteren von Bedeutung zum richtigen Verständnis. Das erste ist die Sichel, das zweite der Begriff überreif. Erstens die Sichel. Die spannende Frage, ist die Sichel auch eine Ernte zum Heil oder nur eine Ernte zum Gericht? Da sehen wir beides. Markus 4, Vers 29 im Gleichnis vom Wachstum der Saat des Reiches Gottes schickt der Herr die Sichel zur Ernte im positiven Sinn. Und sagt, wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Da geht es um die geistliche, positive Ernte. Joel 4, Vers 12, ein anderes Schlüsselkapitel in diesem Zusammenhang, ist eindeutig die Ernte zum Gericht. Denn der Herr lässt hier, wir haben es gehört, im Tal Josaphat die Heidenvölker aufmarschieren und sagt, legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif, kommt und trete, denn die Kelter ist voll, die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Wir haben es in der Lesung gehört. Und wir haben hier auch schon dieses Doppelbild für ein und dieselbe Sache im Doppelbild der Getreideernte und der Weinlese. Abgesehen von diesen beiden Stellen kommt die Sichel im Zusammenhang einer göttlichen Ernte nur noch hier in Offenbarung 14 vor. Ist auch interessant, dass wir da mit dieser Sichel gar nicht so viel Aussagen haben in dieser Bedeutung und hier durchgängig als scharfe Sichel. Das griechische Wort für scharf heißt eigentlich schnell, unmittelbar, akut. Und dann wohl auch im übertragenen Sinne in der zweiten Bedeutung scharf, weil eben eine scharfe Sichel schnell schneidet. Mit der kann man die Ernte schnell einbringen. Genauso wie man mit einer scharfen Axt einen dicken Baum schneller fällen kann als mit einer stumpfen. Da braucht man doppelt oder dreimal so lange, wenn man es überhaupt hinkriegt. Also es ist eine scharfe Sichel, die eine blitzschnelle Ernte, ein blitzschnelles Gericht Gottes ermöglicht. Der Begriff Sichel, haben wir gesehen, ist für beide Einsätze denkbar und biblisch gebraucht, zur positiven Ernte wie auch zur Gerichtsernte. Wie sieht's aus mit dem Begriff überreif, wie es Schlachter übersetzt? Weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Teils vielleicht sogar von den meisten Auslegern wird diese erste Beschreibung als positive Ernte für die himmlischen Scheunen verstanden. Entsprechend Johannes 4, Vers 35, wo Jesus sagt, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und deshalb wird diese erste Ernte hier in häufig, wenn nicht sogar fast in der Regel, als positive Ernte zum Heil verstanden. Fritz Grünzweig sieht hier auch die Entrückung der Gemeinde. Würde zeitlich für den passen, der die Entrückung der Gemeinde als ersten Akt der Wiederkunft Jesu fast damit zusammenfallend sieht. Allerdings, Johannes 4, Vers 35, wo Jesus sagt, das Feld ist weiß zur Ernte, steht ein ganz anderes Wort, das wir auch schon bei der weißen Wolke gesehen haben hier, aber nicht hier für überreif. Da haben wir also zwei völlig verschiedene Begriffe. Die spannende Frage, hat der in Vers 15 verwendete Begriff für überreif, der eigentlich wörtlich dürr, trocken, vertrocknet heißt, dieselbe positive Bedeutung wie das Weiß in Johannes 4, Vers 35? Ich habe mal nachgeschaut, das ist sehr aufschlussreich, wenn man da wirklich auf solchen Begriffen im Detail dann nachgeht. Da braucht man übrigens normalerweise gar nicht unbedingt Griechisch können, eine gute Konkordanz und ein bisschen Fleiß machen es auch mit Kenntnis der deutschen Sprache dann im Wesentlichen möglich. Klar kann man es im Griechischen nochmal überprüfen, ob auch alles richtig ist, aber es geht in der Regel auch schon mit der deutschen Sprache. Dieser Begriff kommt im Alten Testament in diesem Sinne wohl das erste Mal vor, Jesaja 42, Vers 15. Wo Gott als Gericht ankündigt, ich will die Berge und Hügel verwüsten und all ihr Gras verdorren und will die Wasserströme zu Inseln machen und die Seen austrocknen. Ich kann es schon vorwegnehmen, es wird überall so verwendet, im negativen Sinne, im Gerichtssinn. Weiter zum Beispiel Matthäus 13, 6. Auch interessant, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Für das zweite Feld wird der Same aufs Steinige fällt. Da keimt es zwar, vertrocknet aber in der Hitze gleich wieder, weil es keine tiefen Wurzeln schlagen kann. Da steht für vertrocknen genau der gleiche Begriff. Matthäus 21, 19 vom Feigenbaum, wir kennen es wahrscheinlich, den der Herr verdorren lässt, weil er keine Frucht an ihm findet. Auch in Markus 3, Verse 1 und 3 vom Menschen mit der verdorrten Hand wieder, zwar nicht Gericht, aber etwas ganz Negatives, Todes. Abgestorbenes. 1. Petrus 1, 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Und ganz wichtig nochmal Johannes 15, Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Genau das gleiche Wort wie hier Offenbarung. Und man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und muss brennen. Das heißt, die sind nicht trocken zu einer positiven Ernte, wie das Getreide, das reif in den Halmen steht, sondern die sind trocken und strohtrocken, brennen wie Zunder, reif fürs Gericht. Jakobus 1,11 auch noch, die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verdorrt, also wird der Reiche in seiner Habe verwelken. Ich habe es so breit ausgeführt, um deutlich zu machen, ich habe da wirklich mit Fleiß zu Hause gearbeitet, weil mir es schon wichtig war. Wie ist das jetzt einzuordnen? Wir haben ja immer wieder gefragt, wie viele Gläubige gibt es auch noch an dieser Stelle? Und wenn hier noch eine Ernte zum Heil stattfindet, hat es natürlich nochmal eine ganz andere Blickrichtung, Perspektive für viele andere Aspekte, wie wenn das nicht mehr der Fall ist. Und da muss man dann schon sehr sorgfältig und wahrhaftig überprüfen. Soweit ich sehe, alle Bibelstellen angeschaut, in denen dieses Wort relevant verwendet wird, und es wird nie positiv verwendet im Sinne einer guten Ernte zum Heil. Es wird immer und ausschließlich negativ verwendet im Sinne eines kranken und toten Vertrocknetseins. Gerade wenn wir Johannes 15, Vers 6 anschauen, das Wort Jesu von der vertrockneten Rebe, die nicht an ihm geblieben ist, dann müssen wir meines Erachtens sagen, hier wird die Ernte eben an denen vollzogen, die geistlich vertrocknet sind, weil sie keine lebensschaffende, lebenserhaltende Beziehung zu Jesus haben. Auch im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld steht da dieses Wort für die tödliche Dürre, weil die tiefe, bleibende, krisenüberdauernde Verbindung zum Herrn fehlt. Vielleicht ein kurzes, frommes Strohfeuer, das aber, wenn Widerstände kommen, Verfolgung kommt, sofort wieder erlöscht und weg ist. Und tot eben dann. Also dieser Begriff wird ausschließlich verwendet im Zusammenhang mit Krankheit, Tod und göttlichem Gericht. Und so sagt es auch Adolf Pohl, einer derer, die es auch so sehen, der sagt, im Rahmen dieser Schau ist diese Stunde, nämlich die Stunde des Gerichts, ja nicht von Vers 7 zu trennen, also diese Stunde der Ernte, von der Stunde des Gerichts in Vers 7, Abschnitt vorher. Es ist nicht die Sammlung der Gemeinde nach Matthäus 24, sondern die Stunde des Gerichts über das Tier und seine Anbeter, über Babel und seine Freunde. So Adolf Pohl, ähnlich auch Walwart in seinem Bibelkommentar. Die Ernte ist überreif. Es findet also Gericht statt. Was sagt uns der Begriff überreif, trocken? Ich finde die Übersetzung von Schlachter gar nicht so schlecht. Die hat mich eigentlich auch noch ein bisschen dazu animiert, da so tief zu graben. Gott ist langsam zum Zorn. Das ist ja eine der bedeutendsten Aussagen der Bibel über Gott, dass er langsam zum Zorn ist. Gott lässt auch die Sünde völlig zur totalen Überreife, bis sie wirklich knochentrocken ist fürs Gericht, ausreifen. Denken wir immer wieder an die Kananiter. Viele machen den Fehler, die sehen nur am Schluss darauf, dass Gott dann die Kananiter vertreiben oder umbringen lässt. Wie viele Jahrhunderte Gott die Gottlosigkeit, die Menschenopfer, die Gräueltaten der Kananiter erduldet und ertragen hat. Darauf ist der Blick zu richten. Gott ist langsam zum Zorn. Also quasi bis der göttliche Sieghorn mal pfeift, ja, dass er kurz vorm Platzen steht, das dauert. Nicht nur Jahrzehnte, das kann Jahrhunderte, das kann Jahrtausende dauern. So langsam ist der Herr zum Zorn. Hat eine schier unglaubliche Geduld, wartet und wartet und lädt ein und mahnt und ruft, ob der Sünder nicht doch noch Buße tut. Und wir hatten letzten Sonntag auch gehört mit dem Engel, der das Evangelium verkündigt, das Ewige, noch ein allerletztes Mal, wo das Gericht eigentlich schon lange überfällig ist, schickt der Herr nochmal einen Engel. Er wartet, bis das riesengroße Fass seiner Geduld tatsächlich bis zum Überlaufen voll ist und richtet nicht eine Sekunde vor der Zeit, im Gegenteil, er gibt noch eine Extraspanne dazu, überreif. Das Gericht ist längst überfällig, so empfinden wir es ja auch heute schon. Viele fragen längst, Herr, wie lange noch willst du diese menschenverachtenden Bösen, das die ganze Erde heimgesucht hat, noch zuschauen, wie lange noch? Interessant ist an dieser Stelle auch, ein Blick auf Jesaja 63, 1 bis 6, eine andere Parallelstelle noch aus dem Alten Testament über diesen Vorgang des letzten göttlichen Gerichts auf dieser Erde. Und da betont Jesus viermal, der wiederkommende Herr, dass er von menschlicher Seite in diesem Gericht keine Unterstützung erfährt. Es ist auch nochmal wichtig in diesem Zusammenhang, wie viel Glaube oder Unglaube finden wir da auf dieser Erde noch in dieser Phase. Die gesamte Menschheit scheint in Gottlosigkeit erstarrt. Vers 3, dort Jesaja 63, ich habe die Kelter allein getreten, wie das Bild der Kelter. Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch da. Und nochmal Vers 5, und ich sah mich um, aber da war kein Helfer und war verwundert, aber niemand unterstützte mich. Viermal in diesem kurzen Abschnitt betont der Herr, dass er dieses Gericht ganz allein vollziehen muss. Das heißt, das Böse hat sich zu dieser Zeit, und wir erleben es heute schon, wie ein schwarzer Schleier erstickend über die ganze Erde gelegt. Nur da und dort wagt ganz im Verborgenen noch einer, sich dem Bösen zu verweigern und Gutes zu tun. Aber das dringt nicht mehr an die Oberfläche. Es geschieht ganz im Verborgenen. Es wird praktisch nicht mehr wahrgenommen. So beherrscht das Böse die Erde. Und wenn der Herr kommt zum Gericht, muss er feststellen, da ist auf der ganzen Erde keiner, der mich in meinem Tun aktiv unterstützt. Da sitzen zwar sicher noch manche in ihren Winkeln im Verborgenen und freuen sich, aber die sind vom Bösen so eingeschüchtert, auch wenn sie sich ihm verweigert haben, dass sie in ihren Höhlen sitzen und warten, bis der Herr das Geschäft erledigt hat. Verständlich, wir erleben es ja heute auch schon, dass sich immer weniger aus der Deckung herauswagen unter diesem Druck, unter dieser Verfolgung, unter diesem Bösen. Aber das Böse wird dann so übermächtig gewesen sein, dass sich keiner mehr aktiv aus der Deckung wagt. So führt der wiederkommende Herr dieses Gericht im Alleingang aus. Er wird nicht selbst handgreiflich, er sendet die Sichel aus in diesem Bild. Und das ist das Signal, der Auslöser, dass nun auch die Engel Gottes aktiv werden, die Ernte zum Gericht einbringen. Damit wandelt sich das Bild dann von Bild der Getreideernte, zu dem der Weinlese und vor allem des Kelterns, dann ab Vers 17. Insofern sind die Verse 17 bis 20 nicht einfach nur eine Wiederholung des Vorausgegangenen, sondern eine deutliche Steigerung und Weiterentwicklung zum Vollzug des Gerichts. Die Wiederholung ist nur, dass das Bild des Aberntens nochmal auch erwähnt wird, dass die Trauben geschnitten werden. Steigerung mit dem Treten der Kelter. Dazu erscheint jetzt noch einmal ein Engel aus dem Tempel, der zweite in diesem Abschnitt. Hier wird auch ausdrücklich gesagt, was wir vorhin schon vorausgesetzt hatten, dass dieser Tempel im Himmel ist. Auch dieser Engel hat eine scharfe Sichel. Die Dreiheit muss vollendet werden. Dazu erscheint ein dritter Engel. Da geht es jetzt Schlag auf Schlag. Auch der kommt aus dem himmlischen Tempel mit einer interessanten weiteren Beschreibung vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Wieso kommt der Engel vom Altar her? Die Antwort finden wir, wenn wir überlegen, welchen Altar es vor allem im himmlischen Thronsaal gibt. Das ist der Räucheraltar, an dem zur Ehre Gottes Rauchopfer dargebracht werden. Und Adolf Pohl schreibt dazu, Gott antwortet aus seinem Tempel endgültig auf die Gebete der Märtyrer von Offenbarung 6, Vers 10. Das haben wir hier unmittelbar im Zusammenhang zu sehen. Und dieser Engel hatte Vollmacht über das Feuer. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, nach meiner Einschätzung, dürfte es sich um den Engel von Kapitel 8, Verse 3 bis 6 handeln. Den sieht Johannes, gerne zu Hause nochmal nachlesen, Kapitel 8, 3 bis 6. Den sieht Johannes, nachdem die sieben Engel mit den Posaunen schon Stellung bezogen haben. Die haben schon die Posaunen in der Hand, setzen sie quasi fast schon an die Lippen, haben aber noch nicht angefangen zu blasen. Bevor sie das tun, sieht Johannes jetzt diesen anderen Engel, der sich mit einem goldenen Räucherfass an den Altar stellt, bringt zunächst viel Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf diesem goldenen Räucheraltar dar. Und dann lesen wir Offenbarung 8,5, nimmt er das Räucherfass, füllt es mit Feuer vom Altar und wirft es auf die Erde. Als Zeichen des göttlichen Gerichts natürlich. Und es geschahen Stimmen, Donner, Blitze und ein Erdbeben. Wir sehen, wenn wir Offenbarung 8 anschauen, diesen Abschnitt, offenbar hat dieser Engel tatsächlich Vollmacht über das Feuer. Denn er hat zudem, dass er das Rauchfass nimmt und Feuer vom Altar nimmt und auf die Erde wirft, dort in Offenbarung 8 keinen ausdrücklichen Befehl vom Herrn. Die Vollmacht dazu ist offensichtlich grundsätzlich in seinem Amt enthalten. Er kann es aus sich heraus tun, weil er vom Herrn dazu grundsätzlich bevollmächtigt ist. Dieser hatte Vollmacht über das Feuer. In meinen Augen greifen da Offenbarung 8 und unser Abschnitt 14 ganz eindeutig Hand in Hand. Und beides Male ist dieser Engel, Offenbarung 8, wie hier Kapitel 14, unmittelbar ins Auslösen dieser göttlichen Gerichtsernte eingebunden. Hier ruft er dem zweiten Engel, der die scharfe Sichel hat, zu: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Der Engel tut, wie ihm verheißen, er erntet den Weinstock der Erde ab und wirft die gerichtsreifen Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Vers 19. Im Bild, damals hat man ja die Trauben gekeltert, ich meine, in manchen Teilen der Erde tut man es wahrscheinlich heute noch, in vielen Teilen auch in Deutschland hat man es wahrscheinlich weit bis ins 20. Jahrhundert hinein so gemacht, indem man die Trauben eben in einem Behälter gekippt hat, der eine Kufe hat oder mehrere, ein Abflussrohr für den Traubensaft. Und dann ist man eben barfuß hineingetreten, hat mit den Füßen so lange auf den Trauben rumgestampft, bis die zu einem trockenen Dresdner ausgetreten waren. Und der Traubensaft üppig aus diesen Kufen herausgelaufen ist, wo man es dann aufgefangen hat. Das Bild steht im Hintergrund. Als Kelter für die Völker hat sich der Herr das Tal Josaphat ausgesucht. Haben wir auch überlegt, das Tal hat wahrscheinlich deshalb diese Bedeutung. Ich bin gar nicht sicher, ob es ein bestimmtes Tal überhaupt gibt, um das es geht. Ist ja unklar, das Tal Josaphat kommt nur bei Joel vor. Manche beziehen es auf die Megiddo-Ebene. Ist auch strittig, was da gemeint ist. Könnte eine Geschichte auch nähe Jerusalem sein. Ich denke aber, es geht gar nicht so sehr um den konkreten Ort, aber ein Tal ist eben erinnert an eine Kelter. Und so, wenn man die Trauben in eine Kelter wirft, so wirft der Herr die gerichtsreifen Völker in dieses Tal hinein, um sie in diesem Tal zusammenzutreten. Es gibt verschiedene Stellen der Bibel, die davon reden, Joel 4, Offenbarung 16,16 dann, wo sie in Harmagedon zusammengerufen werden. Nach Sacharja 14, Vers 2 versammelt der Herr alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Wie in einer Kelter so versammelt der Herr die Heere der Völker der Erde in einem großen Tal, wo er sie zertritt, wie man Trauben in der Kelter zerstampft in sich, wenn man sich nun tatsächlich statt der Trauben Menschen vorstellt, ein grausiges Bild. Ich habe es ganz bewusst auch so provokativ, scharf das Thema formuliert. Der Herr hält grausige Ernte. Das Kapitel 14 endet mit Vers 20 durchaus blutrünstig. Es schaudert uns, wenn wir es lesen. Aber bevor wir schaudern, rufen wir uns nochmal in Erinnerung, Vers 6 unseres Kapitels, dort verkündete der Engel das ewige Evangelium. Die gute Botschaft wurde immer und immer und immer und immer wieder verkündigt. Das Heil wurde am Kreuz vollbracht für jeden. Aber diejenigen, die das Gericht Gottes jetzt ganz brutal trifft, haben es eben nicht für sich angenommen. Im Gegenteil, sie haben sich dem unsagbar Bösen, allen göttlichen Mahnungen und Warnungen zum Trotz hingegeben. Und sie haben sich selbst am Niedertreten der Völker beteiligt, was wir ja heute erleben. Wie werden da Existenzen vernichtet, Milliarden bedrängt, in Angst und Schrecken versetzt. Und so viele machen an diesem Niedertreten der Menschen mit. Und so wie sie am Niedertreten des Bösen sich mitbeteiligen, so werden sie dann an diesem Tag selbst vom wiederkommenden Herrn zusammengetreten. Dass der unvermischte, ungemilderte Zorn Gottes, dem wir letzten Sonntag schon begegnet waren, den unbußfertigen Sünder trifft, das gehört zur Gerechtigkeit Gottes dazu und zur Vollendung dieser Welt. Es könnte das tausendjährige Reich nicht kommen, wenn das Böse zuvor nicht erbarmungslos gerichtet und vom Angesicht Gottes auch weitgehend verbannt wäre. Dazu muss es zu einer klaren Trennung und einem Ausscheiden des Bösen kommen. Das bringt Vers 20 zum Ausdruck. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten. Die Stadt, der Berg Zion, ist der Ort, an dem Gott wohnt, an dem er seinen Namen niedergelegt hat, in dem auch sein Leib versammelt ist. Wir haben dafür repräsentativ gesehen in den ersten Versen unseres Kapitels, das Lamm und die 144 auf dem Berg Zion, die sind in der Stadt, in der heiligen Zone. Das Gericht über die gottlose Masse vollzieht sich außerhalb der Stadt, eine klare Trennung und Scheidung. Und nach Offenbarung 19,15 ist es Jesus selbst, der die Kelter tritt. Da lesen wir, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Ein grausiges Bild, wenn wir es uns vorstellen, das Lamm. Dieses Lamm, das der Welt Sünde trug, das sein Blut vergossen hat für die Sünder, das zerstampft nun die im Tal Josaphat versammelten Massen zu einem blutigen Brei. Die weitere Beschreibung sprengt die menschliche Vorstellungskraft und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Der Zaum des Pferdes ist ungefähr auf Schulterhöhe angebracht, Stockmaß, durchschnittliches Pferd 1,60, so ungefähr Kinnhöhe eines normalen Erwachsenen vielleicht. Das heißt, fast mannshoch. Bis Kinnhöhe steht das Blut. Und das 1600 Stadien weit, umgerechnet sind das etwa 296 Kilometer, knapp 300 Kilometer, sagt die Bibel. Manche Ausleger versuchen, dieses grausige Bild dahingehend abzuschwächen, dass sie sagen und übersetzen, das Blut spritzte bis zum Zaumzeug der Pferde hoch. Aber das steht nicht da. Es heißt ganz allgemein sachlich, das Blut ging aus der Kelter hervor, es ging hervor. Ganz schlicht, da spritzt nichts. Nein, die Bibel schildert uns tatsächlich einen mannshohen See voller Blut, 300 Kilometer lang. Wobei dieses Bild kaum so wörtlich zu verstehen ist, aber es ist ein Bild für das wirklich unvermischte Gericht Gottes. Ich hatte letztes Mal gesagt, vermischt, heißt es eigentlich wörtlich. Gott kippt einmal Zorn in diesen Becher und dann kippt er nochmal Zorn dazu. Zweimal Zorn, Zorn pur. Es geht hier einfach darum, die unermessliche Größe und Schrecklichkeit dieses Gerichtes Gottes ungemildert darzustellen. Gott ist unvorstellbar barmherzig und bereit zu vergeben, voller Liebe und Gnade. Aber ebenso gilt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Auch dieses Ausmaß des Gerichts zeigt, wie schwer vor Gott die Sünde und das endzeitlich Böse wiegen. Da müssen wir auch nochmal zurückschauen aufs Alte Testament. Wenn wir da hingucken, wie ja auch an der Stiftshütte, später am Tempel, Opfer dargebracht wurden, etwa auch bei der Einweihung des Tempels, da graust es uns auch. Da sind unvorstellbare Mengen an Blut geflossen. Und der moderne Mensch, der wendet sich mit Grausen ab, und der nur auf die Gnade und die Liebe Gottes fixierte Mensch unserer heutigen Zeit, auch der fromme Mensch, der versteht es auch nicht mehr. Nein, man muss verstehen, was will der Herr mit diesen Meeren von Blut, in diesem Fall Tierblut, sagen. Gott liebt die Symbolik. Gott liebt Anschaulichkeit. Deshalb auch die Taufe und das Abendmahl als Anschauung seines Heils. Gott liebt die Symbolik und sagt, diese Meere von Blut müssen fließen, weil eure Sünde so schrecklich ist. Dass diese Meere von Tierblut die Sünde nicht wegnehmen können, ist ein anderer Punkt. Die weisen aber hin auf die Wichtigkeit des Blutes Jesu. Aber für diejenigen, die dann dieses Blut Jesu nicht angenommen haben, die müssen dann eben in einem Meer eigenen Blutes untergehen. Da schließt sich dann von den alttestamentlichen Tieropfern der Kreis und der Bogen bis hin zu Offenbarung 14, zu diesem riesigen See aus Blut. Wir hatten ja vergangenen Sonntag deshalb mit ganzem Ernst gesagt, verweigert euch dem Bösen. Wer sich dem Bösen nicht verweigert, wird in diesem göttlichen Blutbad mit untergehen und zerstampft werden. Wenn wir sehen, wie Menschen verachten das Böse bereits in diesen Tagen wütet, liebe Geschwister, dann kann uns das Ausmaß dieses Gerichts nicht wundern. Auch wenn es unvorstellbar schrecklich ist. Aber Hand aufs Herz, wenn wir sehen, was heute das Böse über Milliarden von Menschen bringt, ist das weniger unvorstellbar schrecklich. Und es ist interessant, wenn wir vorausgreifen, dann im Kapitel, glaube ich, 16 ist es dann, wo diese Zornesschalen über die Erde gegossen werden, da wird mehrfach betont, gerecht bist du, o Herr, gerecht ist dein Gericht. Das muss betont werden, das Gericht ist so grauenhaft. Aber es wird gleichzeitig betont, das Gericht ist in dieser ganzen Brutalität, in dieser ganzen Grausamkeit, gerecht und geboten. Weil das unsagbar Böse sich satanisch so ausgeweitet hat, dass es nichts anderes mehr verdient. Millionen werden in diesen Tagen auf verschiedene Weise umgebracht. Milliarden vermutlich in ihrer Gesundheit geschädigt, viele dauerhaft. Es finden Massenverbrechen unvorstellbaren Ausmaßes statt. Und das leidige C-Thema ist ja nur eine dieser Schienen, auf denen das stattfindet. Die Ukraine-Geschichte mit den ganzen Sanktionen, Lockdown und ähnlichem anderem gehört mit dazu und vieles andere mehr. Und warum finden diese ganzen Verbrechen unvorstellbaren Ausmaßes statt, weltweit in diesen Tagen? Weil einige wenige den Rachen nicht vollkriegen können. Und so zetteln sie unendliches Leid an, um noch gigantischere Reichtümer aufzuhäufen und noch mehr Macht an sich zu reißen und die ganze Menschheit zu unterwerfen, zu versklaven, zu reduzieren. Sie wollen sein wie Gott. Und dabei zerstören sie die Schöpfung Gottes einschließlich der Menschheit weltweit in nie gekanntem Ausmaß. Dieser grausig göttliche Ernst zeigt uns den Ernst und das Gewicht des Bösen. Aber es sagt uns heute auch, noch ist Zeit umzukehren. Noch ist Zeit der Gnade. Ich denke, auch das ist immer wieder wichtig. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit immer wieder in der Predigt, wenn man auf der einen Seite nicht so seicht und oberflächlich sein will, dass man dem sanften Gewissen dann vielleicht auch mal Druck macht, denn das sanfte Gewissen eigentlich nicht notwendigerweise treffen sollte. Wir fallen alle immer wieder mal in Sünde und sind auch mal eine Zeit lang, nicht nur vielleicht ein paar Tage, auch ein paar Wochen oder sogar Monate. Ich habe es auch erlebt, manche sind auch jahrelang, nachdem sie mit dem Herrn angefangen haben, auf sehr, sehr zweifelhaften Wegen. Diese Wege wollen wir nicht verharmlosen. Aber Gott sei Dank gibt es in aller Regel den Weg der Umkehr noch. Und ich habe viele kennengelernt, die nach vielen Jahren des Irrens, nachdem sie den Herrn schon kennengelernt haben, umgekehrt sind und die Gnade Gottes von ganzem Herzen nochmal neu angenommen haben. Also der Ernst des Gerichts darf uns die Freude an der Gnade Gottes nicht rauben. Das wäre ein ganz, ganz falscher Ton, der dann mit reinkäme. Aber wir müssen beides ernst nehmen. Das Gericht mit seinem dringlichen Ruf. Und dann trifft es schon auch, irgendwo in der Neuen in der Bibel steht, glaube ich, und es ging ihnen durchs Herz. Das Wort muss schon durchs Herz. Und wenn es durchs Herz geht, tut es weh. Es muss manchmal schon auch ein schmerzlicher Ruf sein, der uns über unseren Zustand erschrecken und erschaudern lässt. Dass wir dann hoffentlich dabei nicht stehen bleiben, sondern es zum Anlass nehmen, wirklich konsequent jetzt umzukehren und uns wieder dem Herrn zuzuwenden, vom Bösen, von der Sünde jedweder Art zu lassen und ganz die Gnade Gottes anzunehmen. Noch ist Zeit. Nutzen wir sie für uns und beten wir, dass viele andere sie auch noch nutzen, bevor es zu spät ist. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wenn wir diese Bilder sehen, in denen du diese Ernte, diese grausige Ernte zum Gericht beschreiben lässt in deinem Wort, ja, da geht's uns schon eiskalt den Rücken rauf und runter. Da kann man sich gar nicht wirklich vorstellen, dass du durch gnädige Gott, der voller Liebe, voller Vaterliebe Mensch geworden bist, in Jesus Christus am Kreuz gelitten hast, dass dieser Gott voller Liebe auch so hart und brutal sein kann. Aber das Böse fordert es heraus und es muss sein, Herr. Wir können dich wirklich nur bitten, dass du diese Zeit ganz stark begrenzt und dass du diesem Bösen so viel wie irgend möglich doch in die Arme fällst, die Finsternispläne so weit nach deinem Willen irgendwie möglich durchkreuzt und nicht aufgehen lässt, dass du dein Kommen beschleunigst. Wenn wir auf das Leid, auf das Elend dieser Millionen und Milliarden Menschen schauen, die heute durch so viel Böses niedergedrückt werden, ihre Seelen in Angst und Unruhe versetzt, Existenzen bedroht, jetzt auch hier in unserem Land Menschen um Lohn und Brot gebracht werden aufgrund absurder Vorgaben und Regelungen, wo wir das menschenverachtend Böse in unvorstellbarem Maß erleben, wie wir es uns vor wenigen Jahren nicht in den schlimmsten Albträumen hätten vorstellen können. Und gleichzeitig auch sagen dürfen, noch ist Zeit umzukehren. Und bewahre du auch unsere Herzen, dass wir keinen Groll und keinen Zorn haben gegen dieses Böse, gegen Menschen, die sich dem Bösen hingeben. Wir können das Böse nur mit Gutem überwinden und den Hass nur mit Liebe. Dazu sind wir berufen, dazu sind wir in dieser Welt. Und dazu schenk uns Kraft, Ausdauer in dir und durch dich. Und wir danken dir, dass du uns diese Kraft auch geben willst, bis zum Tag der Entrückung, bis zum Tag der Wiederkunft. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.